Happy Shooting, Folge 747, Tiefenmappe. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Morgen, Chris, nach Hannover. Man muss das machen, immer am Anfang einer Sendung, sich gegenseitig vorstellen. Aber und in Hannover, der Boris. Chris. Alles Gute, Chris.
Boris. Ja, aber das ist doch noch nicht morgen. Ah,
Junge. Nichts läuft hier.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Aber es ist, die ersten 1000 Episoden sind eh nur zum Üben, ne?
Die ersten, ja, stimmt. Da haben wir aber noch ein bisschen hin, bis wir 1000 haben.
Nee, offensichtlich klappt es ja auch nach wie vor noch nicht. Also...
Ja. Heiland. Schön. Bleibt doch spannend. Wir haben heute wieder schöne Fotothemen für euch. Ich bin der Chris, da drüben ist der Boris und wir reden heute unter anderem über Haschfotos. Und ja, wirst du gleich sehen. Ah, laute Geräusche. Wir haben eine hochformatige Querformatkamera. Es geht unter anderem nochmal um die Nikon Z9. Es gibt was Neues zum Angucken und Anhören. Dann haben wir einen Beitrag über Lichtfeldobjektive, über Rockstars und dies und das. Und wir, ja, fangen vorne an, wie sich das gehört.
Herrlich.
Mit, womit eigentlich? Warte mal. Ich muss mich hier in unserem Dingens... Ach ja, genau. natürlich fangen wir vorne an mit live. Wir sind... Da, hier oben, live auf dem Slack, dienstags 18 Uhr heißt der Kanal, unser Happy Shooting Slack ist in den Shownotes verlinkt. Da gibt es Menschen, die uns live hier von der Seite, hier, da sind die, von der Seite was reinrufen. Und dafür herzlichen Dank. Dann haben wir natürlich die Fragenecke. Wenn ihr Fragen habt, dann werft ihr uns zum Beispiel auf selbigem Slack in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder Audio und Video an info@happyshooting.de. Wir freuen uns darauf, euch zu hören oder vielleicht sogar zu sehen. Und dann sagen wir an dieser Stelle, Achtung, Dankeschön.
Das tut
gut. Es ist Lobhudelungszeit. Eigentlich wäre jetzt eine Mega-Lobhudelung dran, aber... Oh, die Technik. Marcel, Marco, Sascha, Christoph, Wilfried, Glenn, Tobias, Fabian, Clemens, Stefan, Maximilian, Markus, Alexander und Tobias und Melanie haben uns mit einer kleinen Unterstützung bedacht jeweils und dafür ein herzliches Dank. Sie haben in ihre Überweisung reingeschrieben. Tobias, Happy Shooting Premium Super Duper Abo für gute Laune und aus Gründen. 3:1 Foto. Dankeschön. Der Fabian schreibt Schankedön. Der Clemens schreibt Spende. Marcel, monatliche Spende. Vielen Dank für den tollen Podcast. 3:1 Foto. Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Sascha, der Zehnt meines Creator Support Budgets. Es ist nicht viel, aber ich arbeite daran. Ja, Sascha arbeitet schon ganz schön lange daran. Stefan, monatlicher Support. monatlicher Support, HS, danke. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Markus, Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr nicht die Lust am Fotografieren verliert. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Wilfried, Happy Shooting. Alexander, allzeit Happy Shooting. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, DFTDF etc. 3:1 Happy Spenden. Ausrufezeichen. Und Tobias und Melanie, 3:1, na, ihr wisst schon. Danke.
Toll.
Ja, da können wir auch nur Danke sagen. Ihr seid die Besten und das tut schon auch gut.
Tut gut.
Haschfotos. Also Hashfotos eigentlich.
Ah.
Wir haben jetzt eine ganze Reihe Follow-ups hier, Nachträge, weil es war irgendwie, keine Ahnung, sind halt viele Nachträge gekommen.
Aber gut.
Und zwar hat uns sehr gut, ja. Der Simon hat uns was in die Kommentare geschrieben, und zwar eine hervorragende App, um gleiche und auch ähnliche Fotos in der iOS Photos Library zu finden. Es gibt tatsächlich eine App, die ja, die aufsetzt, da hatten wir letztes Mal, hatten wir das Thema, dass jemand doppelte Bilder irgendwie finden wollte. Und diese App, die hier vorgeschlagen wird, heißt Hashfotos. Mhm. Und ist ein ja, ich sag mal, Fotomanager und Fotobearbeitungstool. Es ist mehr so ein bisschen auf der, also ist so ein bisschen wie Apple Fotos. Das Ding läuft auf iOS und auf iPadOS. Ist so ein bisschen wie Apple Fotos vom Gefühl her, aber dann doch ein bisschen, naja, umfangreicher, ein bisschen nerdiger, würde ich sagen. Man kann sich so einzelne Funktionen für irgendwie 1-2 Euro freischalten oder man wirft 5 Euro rein und dann hat man alles, was das Ding kann. Und es kann eine ganze Menge. Ich habe mir das tatsächlich geholt und auch bezahlt, weil es hat zum Beispiel eine Möglichkeit, Bilder hin und her zu transferieren zum Mac und zurück. Es hat die Möglichkeit, per Batch Sachen zu ändern. Also zum Beispiel für viele Bilder das Datum, Uhrzeit oder Location oder sowas oder Batch Resize zu machen. Also wenn du einfach mal 10 Bilder kleinrechnen möchtest. Es kann konvertieren. Da sogar so Live-Fotos in animierte GIFs umwandeln. Mhm. Dann hat es eben Exif-Viewer, kann Histogramm einblenden, man kann Bilder bearbeiten. Und es hat eben auch diese Funktion, dass man Bilder, doppelte, ähnliche Bilder sehen, suchen kann. Und ich habe jetzt, also ähnliche, ich weiß nicht, womit das funktioniert, aber zumindest rotierte, also 90 Grad gedrehte Bilder und so werden wohl gefunden. Da hatte ich also tatsächlich welche. Ist es so ein bisschen, muss man sich da reinwursteln in der Bedienung, aber das ist eine der Möglichkeiten, da irgendwie doppelte Bilder zu finden. Fand ich ganz okay. Also
nice.
Ist zumindest, ich glaube auch gratis erstmal für ein paar Bilder testbar und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man da Geld reintun will.
Ja, kann sehr praktisch sein, ne?
Ist sehr praktisch.
Dubletten, ja. Oder eben auch vor allen Dingen Ähnliches zu finden. Ne? Wenn du wirklich sehr ähnliche Motive hast, hast mehrere Fotos gemacht, auf dem Auslöser geblieben oder sowas und iPhone hat sie vielleicht nicht gruppiert. Dann einfach mal ausmisten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mal angefangen, ein bisschen Ordnung zu machen und auf dem iPhone die Fotos mal zu sortieren und in Galerien zu verschieben, also in Alben irgendwann zu verschieben. Hört man auf. Und echt, ich hatte keinen Bock. Da ist so viel Zeug drauf und am Ende des Tages. Ja, solange es iPhones mit genügend Speicher gibt.
Genau, deshalb ist ja da auch diese AI-Geschichte, die halt für dich Bilder sammelt und sucht und gruppiert und Momente draus macht und was weiß ich alles. Genau deshalb ist das da, weil das eben die wenigsten Leute wirklich managen wollen. Aber wer es will, der kann es dann damit.
Ich habe einfach aufgegeben.
Probieren. Du kannst ja, nach Inhalten suchen.
Und das ist raus. Richtig. Das mache ich auch
Gebäude,
immer.
Gebäude, Auto. Ich habe das immer wieder. Diese semantische Suche nach Dingen funktioniert erstaunlich gut und kann jedes Jahr irgendwie wieder mal irgendwie 1000 neue Sachen. Also
ich nutze das immer wieder.
Mittlerweile.
Häufig klappt das und oft genug habe ich auch tatsächlich die Situation, dass er das, was ich weiß, dass ich es drauf habe, dann eben nicht gefunden hat und dann bin ich dann doch wieder am Grübeln. Oft hilft dann aber trotzdem die semantische Suche, weil du dann ein Bild findest, von dem ich weiß, dass es im selben Zeitraum entstanden ist. Ja. Und dann weiß ich zumindest in der Gesamtübersicht, bis wohin ich zurückscrollen muss, wo ich dann ein bisschen genauer hingucken muss und dann finde ich es dann. Aber ja, meine Güte. Ja, genau. Na Suche gut, nach 20.000 Treffer. So ungefähr.
Ja, aber dann kannst du es nach Datum eingrenzen und
ganz
so weiter.
Genau.
Also es geht schon.
Ganz genau,
es geht schon. Außerdem kann man nicht irgendwie nach Pferd, Braun, Pferd, Grün, Blau, geht nicht.
Klappt nicht.
Schade. So, der Maki, hat einen Kommentar reingeworfen. Und zwar das Thema Fuji Mini Evo. Wir hatten ja über diese Fuji Hybridkamera geredet.
Ja.
Und das ist. Ich wundere mich gerade. Das haben wir doch auch. Haben wir das doppelt? Ja, das haben wir auch doppelt hier. Ist okay. Haben wir zweimal. Das Thema Hochformat. Ne, die Kamera, die du quer hältst und die schießt dann diese Instax Mini im Hochformat.
Ja.
Und das ist natürlich ungewöhnt. Und dann kommt der Olli, heißt der, glaube ich, oder? Also bei mir heißt der Olli. Hast du den? Egal. Also, wir üben das noch mit dem Showmanagement.
Neues Tool.
Und sagt dann, das Hochformat als Standard bei quergehaltener Kamera hat bei Fuji Tradition. Schon die Mittelformatkamera GA654 war, ich glaube, die heißt 645. Ja, genau. War so konstruiert, ideal für Portrait-Shootings. Also, wir reden hier tatsächlich von einer, naja, was ist das? Es ist eigentlich eine Point-and-Shoot für Mittelformat-Filmen. Also die GA-Serie von Fuji ist so ein bisschen Plaste und so. Klasse Objektiv, super. Und die kam auch in verschiedenen Größen. Ne? Also du hast ja beim Mittelformat 6x. Mhm. Also 6 Zentimeter ist der Filmbreit. Und dann hast du 6x9, 6x8, 6x7, 6x6, 6x was weiß ich. Und diese GA645, die schießt eben im 6x45, also 4,5. Format. 6 auf 4,5.
Quasi das kleine Mittelformat.
Und jetzt kannst du bei dieser Kamera, wenn du dir die genau anschaust, ne, der Film, der geht ja quer durch. Mhm. Der geht ja von links nach rechts oder von rechts nach links durch. Mhm. Das heißt, die Höhe des Films, die 6, ist auf jeden Fall die hohe Seite. Das muss also quasi vertikal sein. Es kann nicht anders funktionieren, dieses 6x45 Format, es sei denn, du würdest den Film halt von oben nach unten durchziehen. Das heißt, da bestimmt quasi die Bauart und das Filmformat bestimmt die Ausrichtung des Bildes. Und ich glaube, bei der Evo, bei dieser Fuji Evo, ist das, glaube ich, egal. Also das können sie so oder so rum reinbauen. Ich glaube, da ist...
Sie könnten es so oder so rum reinbauen. Aber du fandst die Mini Evo ja eher lächerlich. Du hast dich ja eher lustig gemacht. Und ich fand sie ja eher cool. Weil sie sah schick aus. Die Bedienung relativ schlüssig. Ne? Dass du halt nicht mit dem Hebel nicht den Film spulst, logischerweise, sondern den Ausdruck irgendwie startest und solchen Geschichten. Und dass man vorne halt jetzt nicht am Objektiv irgendwas verstellt, sondern eben den Filter dann wählt. Das fand ich alles total naheliegend. Und mein einziger Kritikpunkt war, Kamera querhalten und Hochformatbilder machen, dass mir das nicht in den Kopf wollte. Aber mit diesem Nachtrag, dass das Tradition hat, finde ich das ja noch geiler. Da muss man ja, also das ist ja, eigentlich muss ich die jetzt sofort kaufen. Das ist ja genau geil. Das ist doch eine super Kamera. Sage,
dass sie das nicht das haben die nicht aus Tradition gemacht. Nee, ich weiß, warum die das gemacht haben.
Das liegt in den Genen dieses Unternehmens.
Ach, jetzt, ich weiß, warum die das gemacht haben.
Warum?
Also zumindest glaube ich es zu wissen. Stell dir vor, du hältst diese Kamera so.
Ja, quer.
Hörst aus?
Ja. Oben rechts
drauf. Und jetzt stell dir vor, das Instax wäre quer drin. Dann würde das ja entweder rechts oder links dir in die Hand reinschieben.
Wieso in die Hand reinschieben?
Naja, das wird ja motorisch ausgeworfen. Motorgetrieben.
Ja, aber erst wenn du den Hebel wirfst.
Sofortbild.
Das ist doch jetzt auch so, dass es an der Seite rauskommt.
Ist das? Kommt das? Nee, wenn das. Instax Mini hat auf der kurzen Seite das Chemiepäckchen. Das heißt, es muss auf jeden Fall über die kurze Seite, also der Länge nach, ausgeworfen werden.
Ja, natürlich. Also im Querformat kommt das raus. Aus dem Mini Evo.
Nein, natürlich nicht, weil die hat
ja ein Hochformat drin. Wo kommt denn der Druck raus?
Oben oder unten, aber nicht rechts oder links.
Nein. Das muss
oben oder unten rauskommen.
Mini Evo, komm, jetzt hier Live-Suche. Die Hörer lieben das.
Boris, wenn
gibt's irgendwo ein Bild, ein Foto, wo das rauskommt? Das Bild kommt an der langen, also das Bild kommt an der kurzen Seite raus. Es kommt seitlich raus, da wo du deine Hand hältst. Mach mal eine Bildersuche.
Dann wäre es aber doch ein Querformatbild. Dann wäre es doch ein Querformatbild.
Ja, es kommt eben nicht hochformatig. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es kommt nicht hochformatig raus. Das Bild kommt querformatig raus, aber es ist ein hochformatiges Abbild dessen. Ist doch egal, wie rum das Papier rauskommt. Dafür ist es digital.
Hier, Achtung.
Ja, da an der Seite kommt's raus. Ganz genau da, wo du deine Hand
hinhältst. Das ist doch oben.
Nein, die Kamera wird du hältst die Kamera doch quer. Der Auslöser ist doch auf der anderen Seite.
Ja, aber wenn du sie quer hältst, also jetzt um 90 Grad drehst, dann kommt doch auch ein breites Bild raus. Dann ist es eben kein Hochformatbild. Verstehst du, was ich sage?
Ja, aber das ist doch das, was es hieß, dass da standardmäßig, so habe ich es verstanden, dass du die Kamera quer hältst, aber dann ein Porträtbild rauskommt. So hatte ich das verstanden.
Richtig. Dann halt die doch mal quer, so dass der Blitz oben ist und nicht auf, also halt, dreh sie mal um 90 Grad.
Ja, ich muss sie nicht um 90 Grad drehen, ich würde sie ja im Querformat halten, aber es war doch die Aussage, dass du es, wenn du es im Querformat hältst, dass dann ein Porträt rauskommt. Wenn dem nicht so ist, sondern wenn du die Kamera so hältst, wie du eine normale Kamera hältst, nämlich im Querformat, ja, wenn dann auch ein Querformat, also ein Landscape-Bild rauskommt, dann ist doch die ganze Aufregung für die Katz, dann ist doch alles so, wie es sein soll. Dann verstehe ich die,
richtig,
dann verstehe ich das Problem nicht.
Also, die, dass die, wenn dieses Video, was man hier sieht, auf der Website stimmt.
Ja, das wissen wir halt nicht.
Dann stimmt die Aussage nicht, dass die Kamera, wenn man sie quer hält, ein hochformatiges Bild macht, weil das tut sie dann nicht.
Dann wäre die Aussage falsch, korrekt.
Richtig. Ich bin hochgradig verwirrt.
So, was kostet die?
Nur 200.
Ein bisschen 200. Viel für den Spaß.
Ja. Es ist doch alles kaputt. Es ist doch alles kaputt.
Evo Mini.
Nee, ja, gibt's. Angekündigt ist sie für 200 Schlappen.
Eine Mini 90, eine Mini 40, das ist es alles nicht. Eine Evo Mini ist auch egal, muss ich jetzt hier nicht raussuchen. Aber nee, für 200 ist mir jetzt ein bisschen zu viel Geld, um das jetzt nur um ein Foto zu machen. Also, wenn diese Kamera im Querformat gehalten wird und ein Porträt rauskäme, fände ich es geil, weil es dann historisch ist. Wenn es aber so ist wie auf den Werbebildern, dass sie hochformatig gehalten werden muss, damit ein hochformatiges Bild rauskommt, dann ist eigentlich alles genauso, wie man es erwarten würde von der Usability. Richtig. Und das fände ich auch gut. Richtig. Also, in jedem Fall von mir aus Empfehlung für die Fuji Mini Evo, ohne sie jemals in der Hand gehalten zu haben.
Der Frank sagt jetzt, das Bild würde gedreht und dann gedruckt. Das ist natürlich ja digital kein Problem.
Wissen wir halt nicht.
Ja. Aber wissen wir nicht. Wissen wir nicht.
Wir wissen es nicht. Wir bräuchten jetzt eine. Fuji, wenn jemand von dem Unternehmen Fuji Foto zuhört, sendet mir eine Fuji Mini Evo, Fuji Film, genau, eine Mini Evo bitte. Ich möchte sie einmal ausführen. Dann klären wir das.
Gut. Der Tobias hat uns noch ein Follow-up geschrieben zum Überschallknall.
Oh, jetzt
kommt's. Das war so letzte Woche in einem Nebensatz. war dieses Pistole-Peng und was ist dann eigentlich der Knall? Ja, der Knall, den man bei Handfeuerwaffen hört, ist tatsächlich, stammt tatsächlich vom Überschallknall des Geschosses.
Naja.
Naja, also ja. Hier steht: Die Überschallmunition ist die Bezeichnung für Munition, die so konstruiert ist, dass deren Projektile den Lauf einer Schusswaffe mit einer Mündungsgeschwindigkeit oberhalb der Schallgeschwindigkeit verlassen. Ist die Munition für eine geringere Mündungsgeschwindigkeit ausgelegt, handelt es sich um Unterschallmunition. Und das heißt, dass hier steht, die Projektile der meisten modernen Handfeuerwaffen, mit Ausnahme bei Faustfeuerwaffen, erreichen eine Mündungsgeschwindigkeit oberhalb der Schallgeschwindigkeit und dann entsteht zusätzlich zum Mündungsknall ein lauter Geschossknall. Das heißt, du hast eine Kombination aus dem Mündungsknall und dem Geschossknall. Boah, hier lernt man noch
was. Wir haben aber auch, als wir das aufgenommen hatten letzte Woche, im Slack das Feedback bekommen, dass diese Feuerwaffen beim Sport wohl extra so konstruiert sein sollen, müssen, dass sie Unterschall funktionieren. Weil ich meine nämlich auch, dass es mit dem Überschall, das ist wieder irgendwas ganz Spezielles und dann gibt es wieder andere Auflagen oder so, keine Ahnung. Ich kein Waffenexperte, aber das hat uns der Slack gesagt. Von daher würde ich jetzt mal drauf vertrauen, dass die knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit da aus der Mündung fliegen. Ansonsten mögen uns das andere Leute bestätigen. Es ist allerdings für das Thema, um das es ging, nämlich dass die Nikon Z9 so schnell ist, dass sie das Projektil im Foto einfängt, relativ egal, ob das jetzt 5 Meter mehr oder weniger pro Sekunde sind. Auf jeden Fall recht
Holger spannend. Sagt, Sportschützen laden eh nie voll. Ja, aber die Frage ist doch jetzt, ist beim Biathlon das Geschoss ein Unter- oder Überschallgeschoss?
Du könntest
mal auf dich. Das ist ein Gewehr, da wird das Ding eh schneller, glaube ich.
Du müsstest mal auf dich schießen lassen. Wenn es erst beißt, bevor du den Knall hörst, dann war es Überschall. Und Frank sagt, Kleinkaliber ist Unterschall. Und wenn jetzt beim Biathlon Kleinkaliber zum Einsatz kommen, dann ist es Unterschall. Wir haben halt wirklich überhaupt keinen Plan von Waffen.
kenne mich doch nicht mit Waffen aus. Ein Freund von mir hatte ein Luftgewehr, der, also da, wo man dann mit 14, 15 irgendwie bei dem im Garten auf mit Wasser gefüllte Lenor-Flaschen geschossen haben. Mhm. So Plasterdinger. Und ein Freund von mir in den USA hat natürlich Waffen und dem habe ich dann gesagt, ich will mal eine Knarre abfeuern. Einfach um zu wissen, wie das ist.
Ja.
Und hat er gesagt, ja, kein Problem. Und dann sind wir da zu so einer Gegend gefahren, wo man tatsächlich im Freien auch auf dem offenen Land schießen kann. Wobei da waren so Hügel, also das war quasi hinten abgefangen. Und dann hat er irgendwie so 3-4 Pistolen dabei gehabt und verschiedene Kaliber und so. Und dann durfte ich die alle mal auf irgendwelche Kürbisse abfeuern und habe seither noch mehr Heidenrespekt vor diesen Geräten, als ich es eh schon hatte. Tja. Peng, peng.
Also wir kriegen auch im Slack keine eindeutige Aussage, außer der Aussage, dass Sportwaffen eher auf der langsameren Seite sind. Also vermutlich eher Unterschall.
Okay, lass uns über das nächste Thema reden. Der Lukas hat was geschrieben. Magst du mal vorlesen?
Jawohl. Und zwar geht es nochmal um die Werbung, um die Models und die Außenwahrnehmung davon. Hey Chris, ich höre gerade den Podcast und bin mit dem Teil zu britischen Influencern fertig. Am Ende habt ihr die Dove-Werbung gelobt, da sie realistischere Models nehmen. Früher hätte ich dem Lob auch zugestimmt, aber vor kurzem hatte ich eine Diskussion, deren Inhalt ich mit euch teilen möchte. Den meisten ist klar, dass klassische Modelle nicht gerade einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Wenn nun aber in der DAF-Werbung gesagt wird, dies seien nun ganz normale Menschen, bekommt man das Gefühl, den eigenen Körper mit diesen aber nun wirklich vergleichen zu können. Und dabei sind das ja trotzdem Models und nicht zufällig Leute von der Straße. Sie sind vielleicht etwas molliger, aber ansonsten trotzdem mit ansprechenden Proportionen und natürlich mit überdurchschnittlich hübschen Gesichtern. Dazu kommt natürlich noch Make-up, Retusche und geschicktes Fotografieren. Kurz gesagt sind die vorgeblich normalen Fotos von normalen Menschen immer noch alles andere als durchschnittlich. Dadurch kann solche Werbung sogar noch einschüchterner sein und noch mehr Minderwertigkeitsgefühle auslösen. Ich fand das ganz überzeugend und bin gespannt, wie ihr das seht. Liebe Grüße, Lukas.
Interessanter also Punkt. Das ist eine interessante These, aber da hätte ich dann doch gerne mal ein bisschen mehr Fleischforschung. Das ist jetzt erstmal eine Behauptung. Dem nicht ganz. Ich denke, man muss Menschen einfach sichtbar machen. Und in welcher Form man das auch tut, ist, glaube ich, besser, als es nicht zu tun. Also das ist meine These, aber ja. Da würde ich da tatsächlich gerne mal ein bisschen mehr Forschung drüber haben. Also falls jemand da mehr weiß drüber, ob das besser ist, mollige Menschen nicht zu zeigen, weil es das falsche Bild bringt, oder ob es besser wäre, weil das ist ja quasi die These hier, ne? Mhm. Du sagst mollige Menschen nicht, weil es sind ja trotzdem Models und die sind ja trotzdem viel besser als die anderen.
In Verbindung mit der Aussage, dass es normale Menschen seien.
Richtig. Oder sind an dieser Stelle dann einfach, lassen wir alles, wie es war, und zeigen halt nur die schlanken, sportlichen Supermodels quasi. Bin ich sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch.
Also ich kann den, also ohne da jetzt auch lange Studien oder jetzt lange Recherche betrieben zu haben, einfach so Bauchgefühl, ich kann diesen Punkt verstehen, nachvollziehen. Wenn die Aussage kommt, jetzt haben wir hier eben normale Menschen und dass man sich dann damit eher vergleicht und sagt, jetzt haben sie da schon normale Menschen und ich sehe im Vergleich immer noch kacke aus, was wahrscheinlich auf 99,9% der Bevölkerung zutrifft. Also da nehme ich mich ja auch nicht von aus. Und das kann ich verstehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob DAF sagt, dass es jetzt normale Menschen sind oder ob sie nur sagen, wir nehmen jetzt eben auch Models mit anderen Körpermaßen, weil wir eben nicht nur die 34er Models hier haben wollen, so die Superschlanken, sondern wir wollen eben hier zeigen, dass es einen breiten Querschnitt in der Bevölkerung gibt. Das finde ich dann schon in Ordnung. Und ob dann nicht auch molligeren Menschen klar ist, dass das trotzdem Models sind in der Werbung, aber dass vielleicht diesen Look zu erreichen, also das gilt ja auch für für Werbefotos in Katalogen, wo es Bekleidung gibt, da finde ich das persönlich auch immer frustrierend, wenn du dann nur diese super schlanken Models hast. Aber an einem normalen Menschen, sag ich mal, sehen die Klamotten dann gar nicht so aus, weil der Schnitt dafür gar nicht gemacht ist. Da finde ich es dann halt sehr, sehr gut, auch mal Produktfotos zu sehen und Kleidungsschnitte zu sehen an Leuten, wie sie eben da draußen sind. Eben etwas fülliger um die Hüften oder mit kürzeren Beinen oder mit größeren Brüsten oder mit mehr Bierbauch, ja, dass ich eben auch eine Wahl habe, ein Produkt zu suchen, was dann ja zu mir passt in diesem Moment. Und dass natürlich die Gesichter immer noch überdurchschnittlich hübsch sind, das geht schon in Ordnung. Also mir persönlich geht es zum Beispiel so, dass ich keinen besonders durchtrainierten Körper habe. Und wenn ich jetzt mir ein T-Shirt oder sowas kaufen möchte und ich schaue dann Produktfotos an von jungen Models, die dieses T-Shirt tragen und sehr muskulöse Oberarme und Schultern haben und Waschbrettbauch haben und quasi überhaupt gar keinen Bauch haben, außer eben einen muskulösen Bauch haben, dann ist das relativ frustrierend, da drauf zu gucken. Und mir ist natürlich klar, warum das so aussieht, aber ich mag es dann lieber, Produktfotos zu sehen, wo eben auch mal ein Hämpfling drauf ist oder sowas. Da gibt es zum Beispiel von, wie heißt die, Mama Mia? Mano Mama, irgendwie sowas war das. Und da gibt es zum Beispiel Jeans zu kaufen. Und die Produktfotos da habe ich direkt mal hingeschrieben oder glaube ich sogar öffentlich getwittert, dass ich sie absolut dafür abfeiere, für die Produktfotos, die sie da machen, für die Modelfotos. Und hat sie gesagt, jawohl, den Gruß gibt sie an die Kolleginnen weiter, an die Angestellten und Angestellten, weil das sind nämlich alles MitarbeiterInnen dieses Unternehmens. Mhm. Und damit wirklich ganz normaler Durchschnitt an Menschen, die jetzt vielleicht trotzdem durch dieses Einstellungsgespräch ausgesucht sind, dass sie halt attraktive Menschen sind, das mag ja sein, aber es sind eben normale Leute und da habe ich dann nicht so ein so komplexe irgendwie so als dürrer, untrainierter mir so ein Foto anzugucken und mich für ein Produkt zu entscheiden und das finde ich schon ganz in Ordnung. Und wenn jetzt
übrigens
wenn jetzt eine Firma wie Dove für Hautpflege oder sowas Werbung macht, dann zeigen sie ja nun mal irgendwie auch Menschen, die relativ wenig bekleidet sind und dass du dann natürlich in allen Körperproportionen eher auch attraktive Leute suchst mit guten Proportionen hinterher, das kann ich dann schon auch nachvollziehen, weil am Ende des Tages willst du auch ein Produkt verkaufen und nicht ein Shaming-Schaufenster oder sowas darstellen oder so. Weiß ich nicht. Das ist halt immer noch ein Problem in der Gesellschaft, ja.
Ja,
also die Fotos fand ich da ganz gut. Also wenn man sich da mal so die einzelnen Produktfotos durchguckt bei den Herren und bei den Damen, fand ich ganz angenehm.
Ja, das ist übrigens die Sina Trinkwalder, die dahinter steckt. Und das ist ein sehr interessantes Unternehmen im Bekleidungsbereich. Also da Mano Mama ohne Doppelbuchstaben.de auf jeden Fall mal einen Blick wert, ja.
Nicht solche muskelbepackten Strandboys, weißt du?
Jo, also nochmal, ich kann mir vorstellen, also wie diese Diskussion da abgegangen ist, aber ich hätte das gerne in irgendeiner Form belegt, weil im Moment habe ich da so.
Schickt uns auch gerne Meinungen, also aus eurer Sicht.
Fänd das mal genau, ganz spannend.
Das ist was für die Kommentare, für den Slack und so weiter.
Absolut. Ne, weil hat auch natürlich insofern mit Fotografie zu tun, weil das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, dass man eben durch geschicktes Licht und Pose auch eine ganze Menge eben rausholen kann und das vielleicht in der Wahrnehmung nach außen nicht immer so klar ist.
Na gut. Kommen wir zu Holger.
Holger, der hat uns was geschickt.
Ja, hallo, liebe Happy Shooterinnen und Happy Shooter. Ich wollte ein kurzes Feedback zur neuen Nikon Z9 geben. Die habe ich jetzt seit ein paar Wochen. Vielen Dank, Marc. nochmal. Und ja, ich war jetzt ein paar Tage schon draußen mit dem Gerät und die macht wirklich Spaß und beseitigt auch viele der Mängel, die ich an der Z7 II immer wieder zu spüren bekommen habe. Unter anderem natürlich der Autofokus, aber auch der nicht vorhandene Blackout beim Fotografieren ist wirklich ein Segen, gerade bei Vogelfotografie, wenn die fliegen. Ja, sonst vorher waren die immer durch den Blackout allein aus dem Sucherbereich raus. Und ja, dann war es das quasi. Und ja, auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen fokussiert er jetzt auch ganz passabel. Das war vorher echt ein Problem. Da habe ich meistens mit der Sucherlupe und manuell fokussiert. Und ja, das macht schon Spaß. Und auch das 3D-Tracking funktioniert sehr, sehr gut. Und auch der Autofokus mit der Augenerkennung funktioniert sehr gut, selbst bei Vögeln, sofern die natürlich groß genug im Sucher dargestellt werden. Aber da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Und mir sind schon Bilder gelungen beim Testen. Jetzt nicht von spannenden Vögeln, so Kohlmeise und sowas, ne? Die mir sonst so mit deutlich höherem Ausschuss erst gelungen wären. Paar Dinge funktionieren auch nicht so gut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Fokus, wenn der manchmal landet der einfach auf dem Hintergrund, ne? Wenn diese Tieraugenerkennung eingestellt hat, und da will er auch nicht weg von. Aber er zeigt in der Unschärfe des Objektes dann tatsächlich dieses Fokusfeld auf dem Auge an. Also ich schwenke den Sucher die ganze Zeit und bleibt schon an der Augenstelle das Viereck. Aber wie gesagt, eher wenig Scharfstellen. Wenn ich dann nochmal nachfokussiere, dann klappt das meistens. Manchmal ist mir aber auch aufgefallen, muss ich dann tatsächlich manuell eingreifen, dass das Objekt sozusagen in den Fokusbereich so ungefähr kommt, und wenn ich dann nochmal anfokussiere, dann hat das drauf. Aber ich hoffe, dass das mit einem Firmware-Update noch behoben wird, aber nichtsdestotrotz kommt nicht so super oft vor, aber ist mir schon einfach aufgefallen. Das andere, was auch so ein kleines Phänomen ist, das Ladegerät für die neuen Akkus, das tickt. Also wie so ein analoger Wecker. Ich habe erst lange, lange gesucht bei mir, was hier tickt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, und es tickt auch dann, wenn gerade kein Akku geladen wird. Also es reicht, wenn einfach nur Strom dran ist. Ja, unterschiedliche USB-Netzteile habe ich getestet. Ist überall das Gleiche. Also es muss tatsächlich am Netzteil liegen. Apropos Netzteil, das ist auch so ein bisschen schade. Beim alten konnte man zwei Akkus gleichzeitig laden, bei den neuen jetzt scheinbar nicht mehr. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich trotz der Größe und des Gewichts sehr, sehr angetan von der Kamera. Es ist auch deutlich besser ausbalanciert jetzt mit den großen Teletüten, mit der etwas doch schwereren, größeren Kamera. Aber ja, das hätte ich auch gerne im Kleingehäuse haben können mit einem optionalen Batteriegriff, wo ich dann selber entscheiden kann, wie groß und schwer das Ganze werden soll. Ja, wie gesagt, Zufriedenheit mit so ein paar kleinen Abstrichen, aber das Ding macht Spaß. Alles klar, 3, 2, 1, happy shooting!
Ja, geil, ja. Holger. Also erstmal klasse, das ist ja jetzt hier in Deutschland die ersten Kamera Z9, Nikon Z9 schon gibt. Danke, Marc. Entwickelt sich also zu unserem Community-Stamm-Verkäufer. Sehr geil. Und zu den einzelnen Funktionen, das fand ich sehr, sehr stark zu hören, weil die Z7 hatte ich ja hier zum Testen, die Z7 II. Und das waren ja genauso die Kritikpunkte, die ich hatte mit dem Autofokus, mit dem Tracking und so weiter. Und das scheint ja wirklich alles auf einem neuen Niveau zu sein. Das hatten wir bei der Vorstellung gesagt, dass Nikon das meint, das eben erreicht zu haben mit neuen Prozessoren und Algorithmen, wie auch immer. Und was ich im Internet bisher darüber gesehen habe, sah wirklich sehr, sehr überzeugend aus. Und das jetzt hier nochmal aus der Community wirklich zu hören, bestätigt das. Und solche Geschichten, dass die Kamera sich auf den Hintergrund festbeißt, aber den Fokuspunkt an der richtigen Stelle anzeigt, da würde ich jetzt tatsächlich mal auf einen kleinen Bug oder sowas schließen, dass da in der Reihenfolge der Erkennung und dann eben der darauf folgenden Entscheidung, wohin der Fokus gesetzt wird, noch irgendwo was in der Reihenfolge nicht stimmt oder irgendeine Gewichtung der Werte nicht stimmen oder sowas. Ich würde das mal an Nikon melden, einfach so etwas, damit denen das bewusst ist, dass das passiert. Je mehr Leuten das auffällt und das melden, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gefixt wird. Aber wenn der Fokusausschnitt über dem Ei, über dem Auge, Deutsch, schwer, liegt.
Eierfokus, na, super.
Der Eierfokus.
Was hast du denn da für eine Eierpfeile, man?
Leute, das wird jetzt nicht der Titel, bitte. dann heißt das ja schon mal, dass die Fokuserkennung da sauber funktioniert hat an der Stelle. Hat er nur die Entscheidung falsch gewählt. Da bin ich mal gespannt. Zu dem Ladegerät kann ich dir sagen, das Ladegerät von der Canon R6, was ich habe, macht auch Geräusche, was mich ziemlich genervt hat. Das heißt, da musste ich es auch jetzt vom Stromnetz trennen, wenn ich nicht lade. Ich wollte sowieso mal gucken, was das verbraucht. Normalerweise verbrauchen die ja keinen Strom, wenn sie gerade nicht laden. Also jedenfalls keinen nennenswerten. Aber das offensichtlich zumindest genug, um Geräusche zu machen. Und das fand ich ganz schön lästig. Kann ich bestätigen. Und ja, das hatte ich auch gesehen, dass man bei der Nikon halt früher Ladegeräte hatte, um zwei Akkus parallel zu laden. Das ist ein bisschen doof, dass sie das einsparen, ausgerechnet dann bei so einer professionellen Kamera, wo du vielleicht von einem aufwendigeren Shooting nach Hause kommst und viele Akkus laden musst. Das ist ein bisschen lästig. Das ärgert mich auch bei meinen Canon-Kameras und auch bei den Olympus, dass die Ladegeräte immer nur eine Ladeschale für einen Akku haben. Das ist ein bisschen blöd, wenn du von einer Veranstaltung kommst und musst dann 3-4 Akkus aufladen.
Da gibt es doch beim netten Chinesenhändler
um die Ecke,
gibt es doch
dann
Sicherheit. Third-Party-Sache.
Ich habe mir seinerzeit so ein Ladecube geholt mit so wechselbaren Schalen und dann eben geguckt, dass es eine Schale gibt eben für den Akkutyp, den ich brauche. Dann kannst du halt 2 Stück laden, das ist schon mal ganz angenehm. Der Haken ist halt, dass diese ganzen, oder sagen wir mal wahrscheinlich die meisten Drittanbieter-Ladegeräte eben nicht diese Überwachung haben, um den möglichst schonend zu laden, wie es eben das Originalnetzteil verspricht, es zu tun, sondern die gehen dann halt irgendwie nach Wärmeentwicklung oder nach Widerstand beim Laden und Mai. Also ich habe noch keinen bewusst kaputt geschossen damit, aber muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Aber ja, das nervt schon. Also gerade bei Canon und bei Olympus, hey, okay, das hatten sie halt vorher auch nicht. Aber bei Nikon, wenn es das schon mal gab, warum streichen sie sowas? Das finde ich ein bisschen blöd. Bei einer Z9.
Das mit dem Ladegerät und dass das Radau macht, das finde ich auch immer extrem nervig. Es gibt so manche Elektronik, die das tut. Das, ich glaube, im Englischen nennt man das Coil Whine, also wenn sie so pfeifen, so
ja,
ein bisschen, so
ja,
bzzz,
ja,
das ist, irgendwie.
Das ist ganz schlecht.
Oder bei irgendwelchen geswitchten Sachen gibt es eben das auch, dass da tatsächlich mechanische Geräusche entstehen durch die Elektronik. Also da muss noch nicht mal irgendwie ein Relais oder sowas für drin sein. Und wenn sowas dann auf dem Nachttisch liegt, das ist total nervig. Das
kannst vergessen.
Ich glaube, das lässt sich durch ein sorgfältigeres Design wahrscheinlich auch vermeiden. Aber ich glaube, du kannst es hinterher nicht einfach irgendwie abschalten oder weghexen.
Das
geht nicht. Vielleicht kann uns da der Jochen noch mal ein bisschen mehr dazu sagen.
Also wenn irgendeine Spule irgendwie pfeift, dann gibt es ja tatsächlich eine Vibration. Und wenn die außen ist, dann kannst du wahrscheinlich alles mit Kunstharz ausgießen und dann ist Ruhe.
Ja, das ist tatsächlich
so. Überhitzt es halt. Mei.
Das würde ich nicht tun.
Nein.
So Epoxy rein mit der Spritze.
Aber wenn es irgendwo in so einem kleinen Gehäuse, da hast du dann auch, also wenn es da drin schwingt, hast du da auch keine. Aber dieses Klackern, wenn es so tickert, ich weiß auch nicht, was da tickert. Und warum das tickert, wenn kein Akku drinne ist, das macht irgendwie auch keinen Sinn.
Andi würde es in Silikonöl einlegen. Wassergekühltes Netzteil für die Kamera, wassergekühltes Ladegerät für die oder ölgekühltes Ladegerät.
Es gab früher für diese großen Nadeldruckern in großen Unternehmen, da gab es solche Schallschluckhauben, wo man den Drucker reingestellt hat. Vielleicht muss man die Ladegeräte da einfach reinstellen.
Mhm. Brauchst du halt Case dafür mit entsprechendem.
Musst du halt am Schrank irgendwie einbauen. Schallschluck, Schrank für Ladegeräte. Problem gelöst. Kommen wir zu einem neuen Magazin. Du hast hier was.
Ja, und zu einer eigenen Sache. Ich habe ein neues Projekt am Start.
Ach, das ist von dir?
Ja.
Ach, jetzt erschließt sich der Name, okay.
Es ist aber auch kein Magazin im Sinne von, also du wirst es nicht am Kiosk kaufen können, sondern
was?
Es ist ein Projekt, das ist kürzlich entstanden. Da habe ich mit Holger Klein aufgenommen. Und ja, da haben wir da mal so ein paar Ideen hin und her geworfen und dann war so die Idee, warum nicht mal, also ich habe so ein bisschen lamentiert, ich habe mein altes Blog, ne, die Soapbox, wo ich halt so Sachen reingepackt habe, die mich persönlich interessieren, ne, so Sachen, die die ich spannend finde. Und das ist halt, ich glaube, der letzte Beitrag ist von 2019 und davor war ein Jahr lang kein neuer Beitrag. Also Blogs sind halt nicht mehr. Also wo kann ich weiterhin regelmäßig schreiben, weil ich brauche das auch so als Katalysator für meine Gedanken. Und dann dachte ich, ich muss mir mal einen Anlass schaffen, um zu schreiben regelmäßig.
Okay.
Damit ich so als auch als Fingerübung und so weiter. Ja, und da ist dann tatsächlich so beim Brainstormen ist diese Idee Magazin-Newsletter in irgendeiner Form rausgefallen.
Oha.
Mhm. Als Fortführung der Soapbox. Und die Themen, die ich da beackere, ab jetzt regelmäßig, also einmal die Woche soll das tatsächlich kommen,
okay,
sind so an der, ich sag mal so an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, also natürlich über Fotografie, aktuell natürlich über Mobilität, natürlich über über alle Dinge, die mich so interessieren. Da gibt es dann jede Woche so Größenordnung 3, 4, 5 Beiträge drin. Und die sind öffentlich, ne? Kannst du also lesen, kostet nichts und so weiter. Aber es gibt einen Bezahlteil dazu, weil das soll ja regelmäßig passieren und es soll auch von der Qualität gut sein. Und da ist dann irgendwie, wenn es um was geht, ist das auch, also es wird besser flutschen auf die Art und Weise. Und ich kann mich weniger rausreden, mal irgendwie sagen, ah nee, kein Bock diese Woche. Das soll schon auch so ein regelmäßiges Projekt sein. Mhm. Und um das dann eben spannend zu machen, ist der Bezahlteil ist tatsächlich ein Teil, in dem ich rede, und zwar mit Gästen. Also da gibt es die Artikel natürlich, aber es gibt dazu eben auch noch zu jedem Artikel noch ein Gespräch.
Okay.
Zum Beispiel mit dem Holger. Oder mit der Moni. Oder mit Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Das soll also wachsen über die Zeit. Und deshalb habe ich mir jetzt gesagt, ich mache das jetzt mal ein Jahr lang. Das findet man auf cmmagazin.com. Und es sind schon aktuell tatsächlich 3 Artikel da, weil kannst ja nicht mit nichts anfangen. Und diese Artikel sind, ja, also man kann es schön lesen, man kann es schön online lesen. Und in der Hörversion, die findet man dann also hier über einen Link, sind dann eben zu jedem Artikel entsprechend auch Audiobeiträge.
Ne? Das Metaverse. Ja. Tracking Devices in deinem Raum gewesen. Ich habe nach 10 Minuten das Ding abgezogen. Und
das klingt sehr entfernt.
Ja, das ist jetzt auch über einen Lautsprecher, über mein Mikrofon. Ah, okay. Das ist schon ordentlich produziert. Ne? Hm. Ich weiß ja, wie das sowas ist. Also man kann sich's gratis abonnieren, aber man kann eben auch sich entscheiden, vielleicht dann auch die Hörbeiträge hören zu wollen und sich da entsprechend ja, das dann, also das Ganze ist über Steady, wird das finanziert. Steady ist ja so eine, ich sag mal, so eine Paywall für entsprechende Produktionen. Und ja, also falls es jemand interessiert, meine Themen und vielleicht die Diskussionen dazu, gibt es erstmal ein Jahr lang wöchentlich. Das ist mal so mein Zeitraum, wo ich sage, das ist mein Testzeitraum. Also nach einem Jahr wird geguckt, ist das noch gut? Ist das
Bilanz ziehen.
Bilanz ziehen, genau. Und das ist mal ein Testballon.
Auch so ein Jahr ist immer ein guter Zeitraum. Habe ich mit meinem Vlog ja damals auch gemacht. Mal ein Jahr, mal gucken und dann schauen.
Und dann sieht man, ob oder ob nicht.
Genau.
Und, also jetzt am virtuellen Kiosk cmmagazin.com. Das ist cmmagazin, das Chris Marquardts interessantes Magazin, ne? cmmagazin. Mhm.
Ja, nicht schlecht.
Ich fand die Namensidee fand ich klasse. Kommt auch von Holgi. Er ist an allem schuld.
Holger schreibt hier, das erinnert ihn an das pseudowissenschaftliche PM-Magazin. Und bei PM-Magazin muss ich wieder dran denken, dass ich da damals einen Bericht gesehen habe, dass wir bald alle fliegende Autos haben werden. Das war, glaube ich, in den 90ern.
Das PM-Magazin habe ich als Jugendlicher tatsächlich gelesen. Und die sind dann irgendwann so dermaßen in die Schwurbelecke abgedriftet. Aber ich finde, PM-Magazin ist irgendwie lustig. Denke ich. Warum nicht?
Warum nicht? Dann bin ich ja mal gespannt.
Genau.
Herrlich. Nicht mehr gespannt bin ich auf ein neues Objektiv, was bei Kickstarter gefundet
wie sagt man, finanziert werden sollte. Und wir sprachen über das Objektiv in der Folge 739. Es geht um K-Lens, um ein Lichtfeldobjektiv. Das ist dieses Objektiv, was vorne ganz normal aussieht, aber innen drinne irgendwie so Prismen, Spiegel, was auch immer Anordnung hat, um dann ein Mehrfachbild aus verschiedenen Bildwinkeln auf einen Sensor zu werfen und dann eben ein Stück Software dazu, um daraus dann eben das Lichtfeld zu bestimmen und damit eben eine Tiefe zu bestimmen,
Das wäre doch ein toller Sendungstitel.
Wie sagt man denn, eine Tiefendingenskarte anzulegen, um dann eben, was weiß ich, bei Bearbeitung den Hintergrund eben wegzumachen, Freisteller besser zu ermöglichen und was weiß der
Teufel. Wir haben drüber geredet.
Und das ist jetzt eingestellt worden, obwohl es finanziert wurde. Also kurz vor Ende der Kickstarter-Runde hat der oder haben die Macher da die Notbremse gezogen. Es wurden 200.000 Euro knapp finanziert. Benötigt wurden nur 75.000, also es ist weit überfinanziert und trotzdem abgebrochen. Und sie schreiben im Kommentar dazu, dass man sich eben den Finanzplan, also die Finanzierung und die Kosten nochmal angeguckt hat und den Verkaufspreis, der kalkuliert war, und hat gesagt, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht erreichen können, zu diesen Kosten produzieren zu lassen. Da können natürlich jetzt mannigfaltige Gründe dahinter liegen. Sei es jetzt, dass die aktuelle Covid-Situation da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder dass man sich tatsächlich verkalkuliert hat, als man gesagt hat, Software, das machen wir mal eben fertig. Und jetzt hat man vielleicht in den letzten Wochen oder so gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so ganz trivial ist. Ich finde es ganz interessant, weil das Objektiv war jetzt nicht unbedingt günstig. Also der günstigste Einstiegspreis, der Early Bird, lag bei knapp 2.000 Euro und der normale Kickstarter-Preis bei 2.700 Euro und der anvisierte Verkaufspreis waren 4.600 Euro. Kann natürlich jetzt sein, dass die Kickstarter-Preise deutlich zu günstig waren, dass vielleicht 4.600 realistisch ist, aber eben alle jetzt für 2.000 und 2.700 bestellt haben. Keine Ahnung.
Also eigentlich,
Sie haben
ja? Sie haben das gecancelt. Das heißt, Sie haben sich nicht das Kickstarter-Geld rausgelassen sind Sie damit auf die Bahamas geflogen, sondern Sie haben vorher abgebrochen.
Ja. Das finde ich auch total fair. Weil, also lieber brichst du ab, wenn du merkst, es wird nicht klappen, als dass du die Kohle dann eben nimmst, es vielleicht sogar probierst und dann einfach versagst und nichts lieferst und das Geld verbrennst. Dann hast du halt sofort irgendwie die Betrugsmasche am Hals oder so. Also zumindest wird es dir dann vorgeworfen. Also das finde ich einen ganz, ganz fairen
Move. Gründen,
ja, das finde ich ganz fair an dieser Stelle, dass man sagt, okay, bevor wir nicht unsere Ziele erreichen, brechen wir lieber vorher ab. Der Plan wäre jetzt eigentlich gewesen, im Januar mit der Produktion zu starten und dann schon im August zu liefern. Und das hätte ich jetzt sowieso recht ambitioniert gefunden, muss ich sagen.
Ich fand das eher blauäugig, die Entwicklung mit 75.000 Euro erreichen zu wollen.
Das war echt
das war das Kickstarter-Ziel, 75.000 Euro. Und nach allem, was ich bisher gesehen habe, von Light.co, von Lightro, von allen möglichen Projekten, die in die Richtung zielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass du selbst mit einer 500.000 da irgendwie was Vernünftiges machen kannst. Und die Physik zeigt nun mal, dass bei all diesen bisherigen Projekten halt hinterher nur ein Bruchteil der Sensorauflösung rausgekommen ist. Und wenn man das vermeiden möchte, zumindest mit der aktuellen Mathematik, so wie ich das verstehe, dann bekommt man halt, man bekommt quasi wahlweise eine geringe Auflösung mit einer guten Kantenauflösung für die Tiefe, oder man bekommt eine höhere Bildauflösung und hat dann entsprechend weniger gute Tiefenmappen. Ne?
Ja, so auch mein Eindruck.
Ja. Und dann, ich glaube, dass das tatsächlich so zwei gegenläufige Dinge sind, und ich weiß nicht, ob die da, ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, und dann hast du
von vornherein schade. Nicht
so rund angefühlt.
Ja, natürlich. Also 75.000 finde ich auch blauäugig wenig tatsächlich für Hardwareproduktion, die dann in Masse produziert werden soll. Also wer mal irgendwie so Kickstarter-Projekte verfolgt hat, größere, wo viel
ja, die Frage ist, ob Masse möglich gewesen wäre, weil du hast keinen Markt dafür, glaube ich, im Moment. Ich glaube es
nicht. Naja, das zum einen, aber guck mal, jetzt haben irgendwie 175 oder sowas, irgendwie knapp 200 Leute haben das unterstützt. Die musst du erstmal produzieren. Und jetzt ist natürlich tatsächlich so, wenn du 100 oder 200 produzierst, dann hast du natürlich noch keine große Produktionsstraße. Also wird es teurer, weil es wahrscheinlich alles individuell ist. Du willst ja aber am Ende in den Markt damit und willst ja große Mengen produzieren. Also ich glaube, da ist einfach, das passt nicht zusammen. Und die ganzen
nochmal, große Mengen wirst du von sowas Nischigem nicht verkauft bekommen und dann ist ja das komplette Businessmodell zum Fenster raus.
Ja, aber auch produzieren
wer lassen. Braucht denn sowas?
Du musst die,
wer,
die
Moldings wer schnallt machen sich lassen. Wer schnallt sich ein 30 cm langes Objektiv vorne auf die Kamera, um hinterher eine mittelprächtige Tiefen
ja,
Staffelung schwierig. Zu bekommen? Das verkauft, nein, das geht nicht.
Wahrscheinlich haben sie auch genügend Feedback gekriegt und haben gesagt, naja gut. Vielleicht haben sie sich gesagt, wenn wir 100.000 Stück davon verkaufen, dann ist ja alles super. Und dann haben sie gemerkt, dass es vielleicht einen Markt von 300 Stück gibt. Und dann haben sie gesagt, gut, dann lassen wir es lieber. Ne, also was ich sagen will, wenn du sowas jetzt produzieren lässt, weil du das vorhast, dann gehst du jetzt ja nicht zu einem Produzenten, der dir das baut, mit all dem Hassel, der dahinter ist, ne, die Form machen, wieder kontrollieren, ob es stimmt. Wahrscheinlich wirst du es irgendwo in China machen lassen wegen der Preise. Dann musst du dahin jetten, damit du nicht übers Ohr gehauen wirst, damit auch die Produktion in der Qualität ist, wie das Muster, was sie dir gezeigt haben und alles, was da so dahinter steckt. Und das machst du nicht für 200 Stück, die jetzt irgendwie gekauft wurden bei Kickstarter, sondern das machst du, um eine Serie zu produzieren.
Ja.
Und eine Serie kostet dann aber Geld und wenn du dann nachher ein paar tausend Stück auf dem Lager liegen hast und keiner kauft sie, hast du halt auch ein Problem, ne? Also, und damit 75.000 Euro, naja. Es ist jetzt nicht mehr da und ich fand es erwähnenswert, weil sie eben den Stecker gezogen haben, bevor das Geld eingesammelt wurde. Und das rechne ich dem Team dahinter sehr, sehr hoch an. Das finde ich sehr, sehr gut. Da muss man nämlich auch nichts zurückbezahlen, wenn man dann erst den Stecker zieht. Und muss sich nicht irgendwelche Betrugsvorwürfe gefallen lassen. Also ich finde das okay. Finde ich toll. Ist halt schade, sie haben 5 Jahre lang experimentiert. Sie haben ja auch etwas gehabt, was ja schon auch funktioniert hat. Zumindest so weit, dass man gesagt hat, das trauen wir uns jetzt zu. Aber in einem kleinen Team was basteln, ne? Einzelstücke, ist eben was anderes als Serie. Ist halt
einfach Prototyp so. Ist ja einfach.
Ja,
weißt du, wo man für viel weniger Geld ein tolles Objektiv bekommt?
Wenig Geld, tolles Objektiv, ich bin dabei. Wo?
In China. Hast du schon mal von Rockstar gehört?
Nein, also Rockstars kenne ich, aber
bin ich kürzlich tatsächlich über einen Artikel gestolpert. Da gibt es 2 Objektive, ich habe sie nicht probiert, aber es ist zumindest hier in Petapixel gelandet, weil sie schweinegünstig sind. Wir reden hier von einem 27er 2.8.
Moment, für welche Kameras reden wir?
Also Sony, also APS-C erstmal.
APS-C.
Ne, nicht Vollformat. Sony E-Mount, Fuji FX-Mount, Nikon Z-Mount, Canon EFM-Mount und Micro Four Thirds. Immerhin, also 5 verschiedene Mounts. Okay. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 5 sind's. Also, wir hätten ein 27 2.8 mit einer festen Blende. Also das wäre ein 43 mm Äquivalent. Ist relativ handlich. Ist kein, noch nicht ganz Pancake, aber relativ handlich.
Sehr kompakt.
Klein, voll manuell doch, also kein Autofokus. 25 cm Fokusdistanz, 55 mm Filtergewinde. Und auf eBay läuft das Ding so ab 77 Euro ungefähr. Kommt aus China. Also Petapixel sagt $59, aber das ist halt in USA immer noch mal anders gepreist. Aber
wenn die 77, Bildqualität passt, kannst du nicht meckern. Also
ja, ich finde, das sollte mal jemand für uns testen.
Ist günstiger als eine Mini-Evo.
Korrekt. Also 77 Euro fängt das an. Aus China, dann hast du halt, ich nenne sie immer Überraschungspäckchen, wenn dann irgendwann nach vielen Wochen das kommt und du hast keine Ahnung mehr, was du bestellt hast. Das, was ich noch fast interessanter finde, ist das 10 mm Blende 8. Also auch da
Oha.
Eine fixe Blende. Mhm. Und das Ding wird als Fisheye bezeichnet. Es ist tatsächlich sehr klein. Also das ist irgendwie 11 mm hoch ab dem Bajonett.
Einen guten Zentimeter ab Bajonett, okay.
Genau. Hat hier, also es hat 16 mm Äquivalent und ist auch manuell und
ja gut, 16 mm Fischei wäre ja ein bildfüllendes Fischauge, ne?
Ja, genau. Also es ist kein Fischei wohl mit einem entsprechenden Bildkreis, sondern es ist bildfüllend. Also es ist fischeiig, denke ich.
Ja, diagonal 80 dann 180 Gramm. Grad.
Ja, so genau, gut. 80 Gramm in den USA ab $65, hier auch ab 77 Euro aus China. Ich habe das zumindest bei eBay, glaube ich, gefunden. Cool. Da bin ich ja schon so ein bisschen versucht, aber ich...
Was fürs Fischei?
So, ein bisschen, aber ich hab ja Vollformat, da geht das eher nicht drauf.
Du hast doch noch die.
Ich habe auch APS-C, oder? Ich weiß. Ah ja, ich habe. Nee, aber die hat ja keinen EFM-Mount. Die hat ja einen
S-Mount. Stimmt.
Deshalb, ja. Für mich ist es nichts.
Ich könnte es ja am Micro Four Thirds ausprobieren, aber ich brauche kein Fischauge. Auch nicht für wenig Geld.
Ja, genau. Und diese Äquivalenzzahlen sind halt für APS-C, ne? Bei Micro Four Thirds werden die noch ein bisschen länger
gefüllt. Das Doppelte also, halt.
Rockstar, fand ich interessant. Nice.
Ja, die Preise sind interessant. Der Haken ist halt immer, ja, es ist halt voll manuell. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bildqualität reicht, um da Bilder mitzumachen. Landschaftsbilder auch. Und ähnliches. Das, warum nicht? Nice. Ja, zum Spiel. Warum nicht?
Tja.
Warum nicht?
Warum nicht?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Warum nicht mal eine eigene Webseite machen? Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst. Geh mal auf happyshooting.de/Jimdo, starte vollkommen kostenlos. Was du da baust, bleibt auch kostenlos. Da ist kein Ablaufdatum dran oder irgendwelche Fußangeln. Außer, dass der Funktionsumfang etwas eingeschränkt ist. Du kannst nicht alles im vollen Umfang damit machen, aber eben vieles einfach mal ausprobieren. Und da kannst du dir mit dem Dolphin mal eine Seite bauen, die funktioniert dann vom Smartphone bis hin zum 27, 30 Zoll Super Bildschirm, passt die sich automatisch an, sieht gut aus, kannst Farbschemata zusammenstellen, kannst so Schriftkombinationen mal durchprobieren, die sofort eine andere Wirkung auf die Webseite dann machen hinterher. Und da kannst du mal ein bisschen mit rumspielen, wenn du etwas zu erzählen hast. Wenn du zum Beispiel wie Chris eine Seifenkiste mal machen willst, auf die du dich virtuell stellst, um mal in die Welt hinauszuschreiben, was denn deine Gedanken gerade sind. Dafür eignet
weißt du,
sich
warum,
so
weißt du, warum Webseite. Es nicht Seifenkiste heißt? Weißt du,
weil man damit Auto fährt.
Soapbox, weil man eine Seifenkiste durch die Gegend fährt in Deutsch. Und ja. Diese Namensfindung war echt ein Problem, du. Weil ich wollte es eigentlich Seifenkiste haben. Nee, es geht nicht. Das ist ja doof. Das ja. Ist Soapbox ist zum Draufstellen.
Und das kommt auf der Kiste, auf die man sich draufstellt im Park, um dann halt zu reden. Wie dem auch sei, sowas kannst du virtuell machen auf deiner Jimdo-Webseite. Du kannst aber auch sagen, wenn du jetzt eben in den letzten 2 Jahren Covid dich darauf spezialisiert hast, zu Hause Dinge zu basteln oder zu reparieren, wenn du zum Beispiel Potentiometer reparierst von Lichtanlagen, die dann anfangen zu flackern.
Du willst doch nur jemand, der dir deine Anlage
repariert. Vielleicht hast du dann ja Lust, mal eine Webseite zu machen mit einem kleinen Shop, wo man sich vielleicht auch eine Dienstleistung einkaufen kann. Oder mit einer Anschrift, die du direkt hinterlegst, damit man dann in seinem neuen Elektromobil einfach per Sprachsteuerung das Ziel eingibt und zu dir findet, um das Poti vorbeizubringen und vielleicht auf eine Pizza oder einen Kaffee zuschauen kann, wie du das Ganze reparierst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich auf seiner eigenen Webseite ausleben kann und auch sogar Geld damit verdienen kann, wenn man entsprechende Dinge eben anbietet. Und das alles geht da ganz einfach, sogar mit einem Chat-System, dass Kunden direkt Kontakt mit dir aufnehmen können, wenn sie dann noch Fragen haben. Also probier das doch einfach mal aus, happyshooting.de/Jimdo, einfach kostenlos starten, kein Risiko. Und wenn dir gefällt, was du da siehst, dann schau dir mal die kostenpflichtigen Pakete an, eben für den vollen Umfang mit eigener Domain und Pipapo und spare 20% mit dem Gutscheincode Belichtigung. Das ist ganz wichtig, bitte, dass du den benutzt, Belichtigung, ja. Mit 2i für 20%, damit die wissen, dass du von uns gekommen bist. Das hilft uns wirklich als Aufmerksamkeit. Damit kannst du diesen Podcast hier unterstützen, damit Leute wie Jimdo uns wieder unterstützen. Ich finde das super. Das ist quasi Win-Win-Win. Belichtigung für 20%, happyshooting.de /Jimdo ist der Start und wir sagen danke für den tollen Support.
Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Kommen wir zu was Neuem. Was heißt, was eigentlich nichts Neues ist, eigentlich was Altes. Und zwar ist mir kürzlich aufgefallen, dass wir hier in der Sendung so komplett überhaupt nicht mehr über die Basics reden.
Also in der Fotografie.
Wir hatten das mal kurz wieder eingeführt mit diesem hier.
Foto-Quickie.
Das war der Foto-Quickie, genau.
Ja, Boris. Und?
Chris.
Happy Shooting.
Sehr geiler Jingle, das muss jetzt einfach nochmal sein.
Den können wir auch dafür gerne weiter verwenden. Das finde ich ganz cool. Weißt du noch, von wem der kommt? Ja, kriegen wir irgendwie raus. Also, ich dachte, wir müssen tatsächlich mal wieder so eine kleine Serie machen und das möchte ich jetzt gerne über die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Sendungen mal jeweils ein Ding aus den Basics der Fotografie rauspicken. Das wird so eine Mischung, ne? Das werden technische Sachen natürlich sein, weil Fotografie ist zum einen technisch, aber es werden auch kreative Dinge sein. Und alle, die alten Hasen, werden jetzt wahrscheinlich die, wenn sie es nicht live hören, die Kapitelmarke zum Vorwärtsskippen nehmen oder dabei bleiben und vielleicht auch noch mal ein bisschen was lernen, weil
Wiederholung
es ist ja tatsächlich ganz genau, Überholung ist gut. Wiederholung ist gut und ich habe ich überlegt, okay, wir gucken mal so. Natürliches Thema Belichtung, ein wichtiges Thema und da haben wir ja unsere klassischen drei Parameter. Das ist die Blende, die Belichtungszeit und die ISO und wir dröseln es jetzt wirklich mal auf und ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich mal mit der ISO anfangen.
Es fängt ja bei ISO schon an,
zu verstehen,
dass der Begriff ISO immer im Raum rumschwirrt, aber selten bekannt ist, dass es damit die Empfindlichkeit gemeint ist, weil man sagt halt Blende und Belichtungszeit und bei Blende ist schon abstrakt, Belichtungszeit ist irgendwie klar, ist ein deutsches Wort, aber ISO, ja, mein A4-Papier ist auch nach irgendeiner DIN oder einer ISO oder ja, mein Schreibtisch
DIN
oder
ISO, ich glaube ISO bei der Kamera kommt auch tatsächlich von dieser International Standardization Organization, also das
vermutlich,
ist ein bisschen standardisierter Wert. Früher beim Film hieß das mal ASA, es kann man quasi im Austausch verwenden, dieses Wort, ISO, ASA, sind zumindest die gleichen Werte. Wir haben, letzte Sendung, als wir auch mal über die, wie hieß das früher auf Deutsch nochmal? Diese andere Einheit. DIN, genau. DIN ist nochmal was anderes, da haben wir dann diese komische logarithmische Geschichte.
Genau, es meint aber dasselbe, ISO, es ist nur eine andere Skala.
Und ISO ist im Prinzip ganz simpel, die Empfindlichkeit des Sensors oder die Empfindlichkeit des Films. Also das, wo das Licht drauf fällt.
Vom Film kommt es, deswegen überhaupt der Begriff Empfindlichkeit, weil es kommt nun mal vom Film und Filme waren unterschiedlich empfindlich.
Ja. Und ja, was macht diese Empfindlichkeit? Das ist die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, wenn die ISO hochgedreht wird, kann man sich einfach so einen Lautstärkeregler vorstellen. Wenn die hochgedreht wird, dann reicht weniger Licht aus, um noch ein Bild zu machen. Ne, braucht man umso weniger Photonen, die dann auf den Sensor fallen. Bleiben wir mal beim Digitalen, um das Bild genauso hell zu machen wie vorher. Also stell dir vor, du hast ein Bild, was so ein mittelprächtig belichtetes Bild ist und jetzt machst du das Licht halb so hell im Raum, ne? Drehst den Dimmer runter oder schraubst eine LED-Birne raus.
In jedem Zimmer ein Dimmer.
So, Gottes Willen. So, um jetzt trotzdem wieder die gleiche Helligkeit hinzubekommen, verdoppelst du einfach die ISO. ISO-Wert ist ein Wert, der im unteren Bereich so irgendwie bei 100, 200, manchmal auch bei 50 liegt. Und wenn man den jetzt verdoppelt, also von 100 zum Beispiel auf 200, dann wird das Bild doppelt so hell. Oder du brauchst halb so viel Licht, um das Bild genauso hell zu bekommen. Wenn du es wieder verdoppelst von 200 auf 400, hast du wieder eine Verdopplung der Empfindlichkeit. 800, 1600, 3200, 6400 und so weiter.
Das macht das ISO so sympathisch, weil eine Verdopplung der Zahl immer eine Verdopplung der Empfindlichkeit und eine Halbierung des benötigten Lichtes bedeutet.
Ganz genau. Das heißt, wenn man tagsüber fotografiert, draußen im Freien, dann ist typischerweise so ein ISO-Wert von 100 der richtige. Wenn man abends im Wohnzimmer fotografiert, Glühbirnenlicht oder LED-Licht ist selten so hell wie draußen das Tageslicht, auch wenn es sich gleich hell anfühlt. Aber da korrigieren wir selber so mit Auge und Gehirn nochmal ganz gut nach. Das heißt, wenn ich abends jetzt im Wohnzimmer fotografiere, dann wäre vielleicht eine ISO 1800, 1600, 3200 die richtige, um noch ordentliche belichtete Bilder hinzubekommen. Manche Kameras haben diese ISO tatsächlich auf Automatik. Das heißt, da schwimmt das irgendwie und passt sich quasi automatisch den Umgebungsbedingungen an. Wer da ein bisschen mehr Kontrolle will, der greife zum ISO-Regler, zum ISO-Drehrad, zum ISO, was auch immer, Einstellding auf dem Display im Menü. Und so kann man quasi schon mal, wenn man das von Hand machen möchte, so eine Voreinstellung für die entsprechende Lichtsituation haben. Das ist beim Film übrigens dann ähnlich, weil der Film, den man kauft, der hat halt eine ISO, steht drauf. ISO 100, ISO 400, ISO 1600, was auch immer. Das heißt, mit Einlegen des Filmes gibt man quasi so ein bisschen vor, wie empfindlich das Ding ist. Da haben wir beim Digitalen einfach den Vorteil, wir können da am Rädchen drehen und quasi die Empfindlichkeit von dem Gesamtsystem verändern. Technisch funktioniert das so mit einer Verstärkung im Prinzip. Also da ist quasi tatsächlich hinter dem Sensor sind so kleine Verstärkerchen, so wie die an der Stereoanlage. Ne, wenn du da lauter drehst, gibt es heute noch Stereoanlagen? Es ist wahrscheinlich ein völlig veraltetes Konzept, die Stereoanlage. Aber also, da ist ein Lautstärkeregler und wenn ich den hochdrehe, wird es lauter. Das heißt, es wird verstärkt. Das Signal, was da reinkommt, zum Beispiel vom CD-Player, ist auch veraltetes Konzept, vom Radio, was weiß ich.
Leute schauen sich auch Netflix und YouTube auf dem Notebook an, aber da kommt Ton raus und da gibt es eine Lautstärkeregelung. Ne, ob das ein Drehregler ist oder ob das ein Knopf ist, auf den du drückst, macht für das Thema keinen Unterschied.
Auf jeden Fall ist da ein Verstärker drin, der das quasi das Signal verstärkt, also lauter macht. Und beim Sensor sind da auch Verstärker hinter den Pixeln und die machen das Lichtsignal lauter, also heller quasi. Zusätzlich ist da natürlich noch viel Digitales und da wird dann noch gerechnet, weil du kannst ja einfach die Helligkeit, die von außen reinkommt, mathematisch einfach mal verdoppeln. Ne? Sagst du hier mal 2 und dann kommt hinten was Helleres raus. Das Ganze erkauft man sich dann ein bisschen mit einem, ich sag mal, leichten Verlust in der Bildqualität, nämlich dann steigt einfach mit höherer ISO steigt das Bildrauschen an. Wobei bei aktuellen neuen Kameras, so mit Micro Four Thirds, APS-C oder vollformatigen Sensoren, kann man da schon sehr viel ISO geben, bevor man es tatsächlich sieht. Also ich sag mal, die Kameras, die so, ich sag mal, so 5 oder 10 Jahre alt sind heute, bei denen ist das schon sehr, sehr auffällig. Und auch Kameras mit sehr kleinem Sensor, da fällt das auch mehr auf, wenn man die ISO stark hochdreht. Aber bei den etwas moderneren, größer sensorigen Kameras ist das kein großes Problem. Also, die ISO ist eine Empfindlichkeit und je höher die ISO, desto dunkler darf es sein und man kriegt trotzdem noch ein Bild. Und vielleicht guckt ihr einfach mal in eurem Smartphone oder auf euren Programmen einfach mal so in diese sogenannten EXIF-Daten rein. Das sind so Metadaten zu Bildern. Da steht dann nämlich immer, bei welcher ISO das Bild fotografiert wurde. Das ist der erste Teil der Belichtung. Und nächstes Mal gucken wir mal auf den nächsten Teil. Solltet ihr Vorschläge haben, was wir hier in den Basics noch so besprechen sollen, lasst uns ruhig wissen, weil es kann auch gut sein, dass wir mal irgendwas übersehen haben. Wenn man das so viele Jahre gemacht hat, dann ist man schon ein bisschen betriebsblind manchmal. Also lasst uns da wirklich eure Inputs mal hören, gerne per E-Mail oder irgendwie in die Kommentare zur Sendung.
So ist das.
Ja. Gut.
Genau.
Die Basics.
Die Basics, genau. Vielleicht brauchen wir noch einen neuen Basic-Jingle. Aber der Fotoquickie ist eigentlich ganz gut. Ich finde den Jingle so
schön. Der Fotoquickie passt ganz gut. Ich habe ein interessantes Projekt gefunden, ein cooles Projekt gefunden. Das ist ein Projekt in London, das hat ein Fotograf, Brandon Berry, gemacht. Mit, ich glaube, Schülerinnen. Und zwar hat der mehrere Kamera Obscuras gebaut. Also richtige Kamera Obscura übersetzt sich in dunkle Kammer. Und das ist im Prinzip eine raumgroße Kamera. Du kannst ja die Fenster abkleben und kannst entsprechend dann eine Kamera draus machen. Die hat er tatsächlich auch richtig ordentlich gemacht. Also nicht nur, dass er da, ich muss hier mal parallel so ein bisschen das Video laufen lassen, nicht nur, dass er da irgendwie mit denen in so leere Apartments gegangen ist und dann hier mit Pappen irgendwie die Fenster abgeklebt hat und dann ein Loch, sondern das ist nicht eine Lochkamera, sondern er hat da tatsächlich Objektiv noch reingemacht. Das heißt, er hat jetzt hier die Außenwelt quasi per Objektiv auf die Wand geworfen. Aber nicht nur das, sondern du hast dann gegenüber von dem Fenster entsprechend die Bilder, die an die Wand geworfen sind, da hat er dann schwarz-weißes Fotopapier draufgepackt, hat das also belichtet. Mhm. Dann haben sie das entwickelt, da haben sie also negativ entwickelt und haben das dann wiederum per Kontaktabzug, also Papier auf Papier Kontaktabzug, kannst du machen.
Kannst du machen.
Ja tatsächlich, Papier scheint ja ein bisschen durch. Haben die dann quasi in dem Raum Papier auf Papier gepackt, haben das dann von hinten mit den Lichtern von ihren iPhones und Smartphones belichtet und das Papier selber war handbeschichtet, weil das kriegst du in der Größe nicht, also selbst mit Emulsion quasi beschichtet und am Ende sind dann sehr künstlerisch wertvolle, geile Bilder rausgekommen. Also du siehst hier dann so, also wo dann auch die Emulsion, die da drauf ist, jetzt sehr, ich sag mal, sehr künstlerisch frei da irgendwie verteilt wurde. Und das macht dann natürlich nochmal so ein Layer drüber. Ne?
Du das hast dann ist nicht eine nur super Idee, wenn du diese Emulsion eben nicht flächig drauf hast, sondern wenn du eben so Spritzer drauf hast oder Pinselstriche drauf hast, das gibt dem Ding natürlich eine Dynamik und auch eine gewisse Zufälligkeit. Oder aus dem Becher drauf
kippst irgendwie. Ja, genau. Ne? Genau.
Das ist also natürlich, das ist eine schöne Idee, ja.
Das ist halt einfach nochmal eine weitere Ebene, um da nochmal so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen dieses Schlüssellochartige, was das ja macht, ne, so rüberzubringen. Also fand ich total faszinierend. Da ist ein schönes Video dabei und dann haben sie es ausgestellt hier, das Negativ und das Positiv nebeneinander quasi auf so Schautafeln. Und das Ganze halt, sind das riesengroße Bilder, also die sind halt irgendwie 2 Meter breit und 1 Meter hoch oder so.
Ja, das hat schon eine Wirkung, ne?
Und ich erinnere mich dran, wie ich das mal oder wie wir das mal in der Foto-AG gemacht haben. Also tatsächlich auch mit schwarzer Folie dann irgendwie die Fenster zugemacht und hier einfach mal mit einer Lochkamera irgendwie das war damals in der Schule, den Schulgarten haben wir dann an die Wand geworfen, ohne das zu belichten. Einfach nur, um es zu erfahren, wie das ist, wenn man in so einer Kamera drin sitzt. Und das, ja, also dieses Projekt hier, das ist extrem cool und da, schaut euch mal das Video an, das ist echt ein klasse Projekt. Das würde ich ja irgendwann vielleicht auch mal ganz gerne machen. Jo.
Nur zu.
Das Ganze mit Chemie ich glaube ja, tatsächlich, also mich hat das damals so fasziniert, dass ich, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen auch in die Fotografie reingezogen, dieses Erlebnis in dieser Kamera zu sitzen.
Weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin damals. Also wahrscheinlich einfach, weil mein Opa Kameras hatte und mein Vater viel fotografiert hat, da war der Einstieg da sowieso gegeben. Das musste zwangsläufig passieren. Ach, sehr schön. Ja, der Christian hat uns einen tollen Link geschickt zu einem Video von Die Maus. Und die hat mal erklärt, wo eigentlich ein Gimbal herkommt. Was das ist und wie der funktioniert.
Habe ich nicht gesehen.
Da geht es halt um, wer jetzt nicht weiß, was ein Gimbal ist, da geht es eben um eine Stabilisierung eines Objektes im Raum auf mehreren Achsen. Und hier eben am Beispiel einer Kamera, wenn du halt die Kamera auf der Schulter liegen hast oder in der Hand hältst und rennst so jemanden geil, hinterher, dann wackelt das. Und wenn du halt eine Kamera stabilisierst in mehreren Achsen, dann wackelt das eben nicht mehr so, sondern sieht eben aus wie eine schwebende Kamera. Interessant fand ich aber die Herkunft des Ganzen. Also ich kenne ja auch noch so die ganz alten Schwebestative, wo man eine Kamera penibel drinne ausbalancieren musste. also wie so ein Mobile halt die Kamera in so ein Stativ hängt. Und das war's dann schon. Da wurde einfach nur mit der Schwerkraft stabilisiert. Sowas habe ich hier auch sogar noch. Das ging auch ganz gut, ist aber sehr aufwendig einzurichten. Und dieser Gedanke kommt tatsächlich aus der Seefahrt. Da gab es wohl schon mal einen griechischen Erfinder, nämlich den Philon von Byzanz. Und der hatte sich wohl geärgert, dass sein Tintenfass, wenn er zur See war, geschwappt hat oder umgekippt ist bei Wellengang. Und seine Lösung war dann eben, ein Gestell zu bauen mit zwei Ringen, die jeweils um 90 Grad gedreht an einer anderen Achse gelagert sind. Und so hast du das Tintenfass dann eben in den inneren Ring gestellt. Da ist er um die eine Achse stabilisiert und der innere Ring ist an einem äußeren Ring befestigt und damit an der zweiten Achse stabilisiert. Und schon war der Wellengang, egal aus welcher Richtung, völlig egal. Und das war schon 230 vor Christus und ist mal wieder vergessen worden. Und Leonardo da Vinci hat sich daran wohl wieder erinnert und hat dieses Konzept genutzt, um eben Kompasse auf einem Schiff gerade zu halten. Und das wiederum hat sich dann in Europa durchgesetzt und eben unter anderem dadurch dazu geführt, dass wir da sehr führend waren in Europa, was die Seefahrt anging. Und dann erst 1560, also dann nochmal einen Zacken später, hat Girolamo Cardano, ein italienischer Arzt und Mathematiker, hat dieses Prinzip überhaupt mal beschrieben. Weil es ist ja schön, dass es funktioniert.
Daher kommt die Bezeichnung.
Ne? Also schön, dass es funktioniert, aber warum funktioniert das? Man kann das ja mal mathematisch beschreiben oder physikalisch. Und Cardano sagt jetzt schon, nicht wahr? Es ist nämlich, seit dieser Zeit wird diese Art der Aufhängung kardanisch genannt oder eben kardanische Aufhängung genannt. Und das wird für alles Mögliche auf Schiffen verwendet. Sie zeigen hier im Video zum Beispiel auch einen Herd, der ist dann aber oft nur an einer Achse, weil es dann halt um die Links- und Rechtsneigung des Schiffes geht, dass eben der Topf, der auf dem Herd steht, nicht runterrutscht und die Suppe nicht drüber schwappt und so weiter. Ganz spannend. Und bei der Kamera ist es eben so, dass dann die drei Achsen stabilisiert werden, nämlich Neigen, Rollen und auch das Schwenken, damit man ein ruhiges Bild hat. Und da wird hier auch schön ein Stativ gezeigt, so ein Handhalt-Schwebestativ. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass die Kamera erstmal sauber ausbalanciert wird, damit es möglichst schon von der Schwerkraft alles in der Waage und in der richtigen Richtung gehalten wird. Und heutzutage, also bis dahin, das war so der Stand der Dinge, den es bis vor ein paar Jahren noch so gab. Und dann irgendwann ist diese Technik schneller, besser, günstiger und vor allen Dingen kleiner geworden, sodass jetzt an jeder dieser Achsenaufhängungen kleine Elektromotoren dran sitzen und eben noch eine Elektronik mit entsprechenden Gyroskopen, die das Ganze in Echtzeit überwachen und an diese Motoren senden, sodass diese Motoren noch zusätzlich die ausbalancierte Kamera unterstützen. Und damit ist das echt super, super weich. Und es gibt inzwischen ja sogar noch Schwebestative, die eben auch noch die Auf-Ab-Bewegung, also quasi eine zusätzliche Bewegungsachse ausgleichen, sodass, wenn man läuft und dabei eben der Arm rauf und runter geht, die Kamera trotzdem immer auf einer Höhe bleibt. Das gibt es auch in klein inzwischen und ansonsten eben an den Steadycams, wo das eben komplett am Körper befestigt wird. Sehr faszinierend. Und jetzt weiß ich eben auch, warum das Ganze kardanisch heißt. Und ich finde das interessant, dass es kardanisch heißt, obwohl das der letzte Mensch war, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Es könnte auch eine Byzanz-Aufhängung sein oder eine Philon-Aufhängung, weil offensichtlich dieser griechische Erfinder das Ganze gestartet hat. 230 vor Christus, wie geil ist das denn?
Also diese Gimbals, die sind ja alle von der Natur geklaut. Ne? Das,
ja, Hühner, mich an eine, wir sind auch im Slack, Hühner sind sehr gute, also Vögel, ja, das, generell.
Da will ich jetzt aber gar nicht mal unbedingt auf die verlinkte Mercedes-Benz-Werbung gehen, sondern da ist eine ältere Folge von Smarter Every Day, wo Destin das Ganze nämlich mit dem Huhn zeigt. Und weil die da Tiere zu Hause haben und der erklärt quasi, wie das funktioniert und dass er das Huhn irgendwie bewegen kann und der Kopf bleibt halt exakt da, wo er ist. Und das ist schon, ich finde, das ist schon faszinierend.
Das ist tatsächlich faszinierend, ja.
Ja, und dann kannst du natürlich, wenn du eine entsprechend kleine Kamera hast, kannst du dem Huhn natürlich eine Kamera auf den Kopf stellen und dann
Ab und zu guckt ein Huhn halt auch mal in eine andere Richtung. Da hast du dann halt keinen Einfluss drauf. Da musst du damit.
Ja, da muss er das Huhn. Ah nee, Chicken Powered Steadicam, der hat das tatsächlich gebaut.
Ja, ja, er hat das gemacht. Genau.
Er hat dann hier. Das ist ganz genau. Hat dem Huhn oben auf dem Kamm eine Kamera geschnallt und dann. Das ist ja geil. Es ist ja abgefahren.
Ja, sie sind da irgendwie auch einen Weg irgendwie mal lang gegangen oder lang gefahren, ohne und mit Huhn-Steady.
Ist abgefallen. Na gut.
Ist gut. Das machen Vögel generell. Also man kann das auch beobachten bei den Jagdvögeln, wenn die halt so im Rüttelflug sind oder schweben und nach unten schauen. Der Kopf bleibt immer an der Stelle, während im Wind der Körper immer rauf und runter geht. Das ist schon sehr beeindruckend.
Jo. Tja. Coole Geschichte.
Kardanisch. Jetzt ist die Frage, ob die Vögel das erst seit 230 vor Christus können. Das ist eine Frage, die wir wohl niemals klären können, weil es war ja keiner da, haben wir gelernt, nicht wahr? Man muss ja dabei gewesen sein.
Apropos Frage, wir haben Fragen und wir werden sie beantworten.
Ja, schauen wir mal. Fragt. Also irgendeine Antwort werden wir schon geben können.
Ach, im Zweifel geben wir es an die Community. Holger fragt, ich markiere neuerdings Bilder als geschützt in der Kamera, wenn ich diese aufheben möchte. Der Rest wird dann schon in der Kamera gelöscht. Importiere ich es, also kann man, ne? Du kannst quasi in der Kamera sagen, alles löschen, nur die geschützten. Mhm. Importiere ich solche geschützten Bilder in Lightroom unter macOS, kann ich diese zwar aus dem Katalog entfernen, jedoch nicht gleichzeitig vom Datenträger löschen.
Weil die wahrscheinlich
dann eine auch Lösung?
Als schreibgeschützt importiert werden, vermute ich.
Gibt es ja eine Lösung, wie ich auch solche geschützten Bilder einfach aus Lightroom herauslöschen kann. Entferne ich solch ein Bild aus dem Katalog, kann ich es manuell über den Finder löschen, inklusive Sicherheitsabfrage, da die Datei geschützt ist.
Mhm. Mir ist keine Funktion in Lightroom bekannt, um einen Schreibschutz auf eine Datei zu setzen oder aufzuheben. Ich weiß nicht, ob es da ein Plugin dafür gibt oder so etwas, aber der Alex im Slack hatte eine Idee, denn die Idee wäre ja, den Schreibschutz vor dem Import in der Kamera zu entfernen. Weißt du? Weil du bist ja schon fertig, du hast ja erstmal alles schreibgeschützt, was du behalten willst, dann hast du in der Kamera alles gelöscht, was nicht schreibgeschützt ist. Und jetzt den Schreibschutz wieder wegnehmen, bevor man importiert. Und er sagte, das ist natürlich jetzt blöd, wenn du jetzt irgendwie 100 Bilder hast und willst 100 Mal den Schreibschutz wegnehmen, wann bist du denn dann mal fertig irgendwann? Aber der Alex hat da was gefunden in der Anleitung. Wenn es nämlich zum Beispiel eine Nikon D500 ist, und vermutlich geht es bei den anderen ähnlich, dann kann man die Lock- und die Del-Taste hinten auf der Kamera für 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.
Lock und
dann,
Delete.
Genau, und dann werden alle Schreibschütze entfernt. Da muss man nicht jedes einzelne Bild auswählen. Und das ist dann natürlich, das sind 2 Sekunden und dann erst die Speicherkarte rausnehmen und importieren und spart dann viel Stress hinterher. Das fand ich eine ganz gute Idee. Da wäre jetzt natürlich interessant, wie das bei anderen Kameras funktioniert. Ich habe jetzt bei der Canon noch nicht nachgeguckt, weil ich so nicht arbeite. Aber das wäre ja ein guter Tipp. Und da gibt es bestimmt bei den anderen Kameras auch entweder einen Menüeintrag oder eine Tastenkombination, um auf einen Schlag alle Schreibschütze aufzuheben. Und das finde ich dann eigentlich eine valide Lösung.
Tja, es muss man halt rausfinden, ob das bei anderen Kameras auch geht, aber sehr schön. Der Herwig fragt, ich mache circa 1500 Fotos pro Jahr, seit ein paar Jahren verstärkt von Vögeln im Garten. Beim Durchsehen meines Bildkatalogs von 2020 fielen mir einige Fotos auf, an die ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, sie gemacht zu haben. Ja, sie müssen offenbar von mir stammen, sie sind auch bearbeitet. Geht euch das auch so oder war das einfach ein doofes Jahr oder werde ich einfach alt, senil oder vergesslich? Also persönlich kann ich sagen, dass ich tatsächlich das Phänomen nicht habe. Also wenn ich aus irgendwie scheine ich visuell so zu ticken, dass ich jedes Bild, was ich tue, was ich mache, dann auch Ich speichere das mir irgendwie im Hinterkopf ab. Ich kann ein Bild von vor 8 Jahren rausziehen und ich habe die Situation vor Augen und ich weiß, wie das war und was da war. Natürlich jetzt nicht im Detail, wenn ich 50 Bilder gemacht habe, um einen Vogel im Flug zu fangen, der ordentlich aussieht, dann werde ich nicht bei jedem einzelnen Bild, was da mit 5 Frames pro Sekunde oder schneller geschossen wurde, irgendwie die Details wissen. Aber die Gesamtsituation ganz sicher, 100%,
Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Also es ist bei mir so rum, Wenn ich über ein Bild stolpere, was ich gemacht habe, dann weiß ich normalerweise auch, dass ich das gemacht habe und kann in den meisten Fällen zumindest grob einsortieren, in welchem Kontext das entstanden ist. Ich könnte nicht immer sofort das Ja dazu sagen, so funktioniere ich nicht. Also ich könnte dann nicht sagen, war das jetzt 2007 oder war das 2010 oder so. Das ist in den seltensten Fällen, dass ich das könnte. Aber ich wüsste zumindest ungefähr, was im Umfeld passiert ist oder warum man da war und solche Geschichten. Das geht mir aus. Aber umgekehrt könnte ich jetzt nicht sagen, ah, da waren wir ja da und da und da habe ich genau die und die Fotos gemacht. Das wird mir halt für eine ganze Reihe von Bildern gelingen, aber wenn ich dann in diesem Bereich in den Katalog gucke, werde ich Bilder finden, wo ich sage, ach, und das hast du ja auch fotografiert. Aber ich kann mich dann schon dran erinnern, das auch fotografiert zu haben.
Der Kai sagt, bei manchen Fußbodenbildern weiß ich auch nicht mehr, wo das war. Ja, ja, okay, die gibt's natürlich, diese
die sind aber aussortiert, Kamera. Die habe ich dann nicht mehr im Katalog. Genau. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass die Motive, die ich fotografiere, schon so für sich jeweils besonders für mich sind oder von der Situation her so eindeutig sind, dass das geht. Wenn ich jetzt aber 2 Jahre lang oder länger immer dieselben Vögel im selben Garten fotografiere, ob ich dann noch bei jedem Foto genau wüsste, wann das oder wie das in welcher Situation entstanden ist, das, also es mag jetzt an dem Sujet, also an den fotografierten Motiven liegen, dass dir das passiert, Herwig.
Oder du hattest irgendwie Covid und erinnerst dich das halt nicht.
Hoppla, das wollen wir jetzt aber nicht hoffen.
Ja. Na, es war 2020, Bildkatalog von 2020. Na, ich glaube, das Jahr, ich kann mir natürlich vorstellen, das Jahr war natürlich nicht stressfrei, gerade 2020 mit viel Ungewissheit und man weiß nicht. Und vielleicht hat das da auch mitgespielt. Da haben sich ja bei vielen Menschen auch wirklich, hat sich die Umgebung, haben sich die Prozesse verändert und so weiter. Also viel Veränderungen, die vielleicht auch ihre Spuren hinterlässt. Das kann schon ganz gut sein.
Also nicht schuldig fühlen.
Nee, überhaupt nicht. Also ich
Kommentare sind eröffnet, ne? happyshooting.de, hier Folge 747. Genau. Schreibt mal, wie euch das
so geht. David schreibt hier, ich kann bei manchen Bildern dann auch sehen, in Anführungszeichen sehen, welchen Podcast ich dazu gehört habe. Das Gedächtnis
ist manchmal. Das ist verrückt. Okay.
Man speichert so Sachen halt dann irgendwie ab. Und der Bernhard hat noch eine Frage. Gibt es Drittanbieter-Akkus für den Canon Selfie CP1300, die wie das Original den Ladestatus, den Ladezustand am Drucker anzeigen? Also diese Selfie-Drucker, wir kennen die, wenn man mal bei Klostergeister war, der weiß, dass es da ganz viele verschiedene gibt, die aber alle irgendwie papierkompatibel sind und die gleichen Patronen verwenden, aber halt unterschiedliche Features haben. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, man kann sie auch mit einem Akku betreiben, ja, um sie mitzunehmen. Praktisch. So für unterwegs, weg vom Netz quasi. Wir haben die bei uns im Klostergeister-Workshop immer hinten auf dem Tisch, natürlich alle am Strom hängen, also an der
Fast immer.
Fast immer.
Wir hatten schon welche mit Akku.
Hatten dabei. Wir batteriebetrieben?
Ja. Da? Ah, okay.
Ich glaube, 800er oder so.
Wahrgenommen.
Siehst du, daran erinnere ich mich jetzt wieder nicht.
Ja. Ich weiß also noch, wo er stand.
Nun gut, und du hast da was dazu geschrieben, weil diese Akkus sind nicht gerade günstig, ne? Deshalb fragt er ja wahrscheinlich auch nach Drittanbieter-Akkus.
Ja, also ich habe mal geguckt, was ein Original-Akku kostet, damit ich überhaupt mal eine Ahnung habe, über was für einen Preis wir hier reden. Und es scheint auch gerade aktuell gar nicht so einfach zu sein, Akkus zu finden. Und ich habe, wenn ich welche gefunden habe, dann für 190€ oder so in dieser Größenordnung
Die kosten
gefunden.
So fast so viel wie das Gerät selbst.
Das ist vollkommen verrückt eigentlich an der Stelle. Aber es ist auch wirklich schwer zu finden, also lieferbare zu finden.
War schon immer.
Und Drittanbieter-Akkus, die finde ich dann so um die 35€. Also das ist schon deutlich günstiger. Wir reden jetzt nicht über 20€, die wir hier sparen können. Aber keiner von diesen Drittanbieter-Akkus hat eben die Möglichkeit, den Ladezustand anzuzeigen. Jetzt ist hier aber mein Punkt dazu. Wenn ich für einen Akku 35€ bezahle statt 190€, ist mir dann nicht der Ladezustand furzegal? Dann kaufe ich einfach 5 Akkus und lade die und nummeriere die durch und stecke die der Reihe nach dran, wenn der Drucker aufhört
zu funktionieren. Wir haben ja alle Erfahrungen mit Drittanbieter-Akkus für unsere Kameras. oder viele haben das. Also ich erinnere mich dran, dass die ersten 5-6 Akkus, die ich für meine damalige Canon 300D gekauft habe, dass die natürlich alle irgendwie nur Third-Party waren. Hat sich hinterher herausgestellt, die waren auch bei weitem nicht so gut wie die Originale, weil sie halt mit billigeren Zellen beladen werden oder mit weniger.
Ist auch ein Glücksrad. Du kannst Glück haben, kannst Pech haben.
Ist ein totales Glücksrad und da kann auch irgendwie alles Mögliche draufstehen und die können schon bunt sein, aber das hilft nichts. Und ich bin ja da schon jetzt länger irgendwie bei den Originalen gelandet, weil es muss halt funktionieren, wenn du damit unterrichtest und wenn du damit irgendwie in der Pampa bist. Jetzt ist natürlich die Frage, also 190 Euro für so einen neuen Akku ist eine Menge Holz und 35 Euro, das wäre 990 durch 35, das wären 5,4 mal so teuer.
Sorry, 5 Stück.
Also die Frage, der muss also, ist die Frage, ob er auch nur 1 durch 5,4, also ob er nur 0,18 mal so gut ist wie das Original. Oder wahrscheinlich ist er mal mindestens halb bis drei Viertel so gut,
würde ich mal behaupten. Da gehe ich schon von aus.
Also insofern.
Na. Tja. Also für jetzt einen mobilen Drucker unterwegs, ganz ehrlich, ja, dann habe ich eben. Dann kann ich halt nicht gucken, wie viel Saft noch drin ist. Das ist dann eben so, dann musst du halt einen in Reserve haben. Musst halt mehr Akkus kaufen und immer noch Geld sparen.
Hängt natürlich dann auch ein bisschen von der Anwendung ab. Ist das jetzt tatsächlich eine Mission-Critical-Anwendung oder ist das
natürlich,
halt...
Natürlich, aber wenn es Mission-Critical so ist, dann würde ich halt auf sowas nicht setzen. Aber es ist halt der Unterschied, ne? Weißt du, wenn also 190 zu 35, da gäbe es jetzt bei mir keine Diskussion. Wenn es jetzt eben nicht professioneller Einsatz ist, sondern ich Spaß haben will damit, dann kaufe ich halt 3, 4, 5 von den kleinen Akkus
also, und gut. Der Kai schreibt, dass er für den CP1200 Originalakku so um die 70 Euro bezahlt hatte.
Ja, wenn du einen findest für 70 Euro für den CP1300, dann würde ich sagen, halber Preis, dann nehme ich lieber das Original. Dann weiß ich, was ich habe, da habe ich Garantie drauf und so weiter. Den Preis würde ich nehmen. Aber im Augenblick liegen die um die 190 Euro, was ich gefunden habe. Und da würde ich dann sagen, also wenn ich jetzt einen Akku brauche, dann scheiße ich doch auf die Ladezustandanzeige. Ganz, ganz einfach. Ja. Sollte jemand von den HörerInnen da draußen einen Tipp haben, wo man für den CP1300 um die 70 Euro für einen Originalakku kriegt? Immer her damit.
Genau. Und solltet ihr jetzt Fragen haben, vielleicht auch für was ganz anderes, dann lasst sie uns wissen. Einmal auf auf dem Slack in dem Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder eben info@happyshooting.de. Da nehmen wir gerne auch mal ein Audio- oder ein Videokommentar entgegen oder eine Frage hierfür. Tja, gut.
Auf jeden
Dankeschön.
Fall.
Und vielleicht haben wir ein bisschen geholfen. Wir haben keinen neuen Termin heute, aber wir haben eine neue Aufgabe.
Wir haben keinen Termin. Aber du willst bestimmt noch kurz erzählen, wo man Termine einreichen kann.
Also ja, wenn ihr das wollt, habt ihr Termine, dann her mit auf happyshooting.de/Terminkalender und da geht dann der Termin auf eine lange Reise zu Rainer, der die dann einträgt in den Kalender und ihr könnt dann wiederum auf happyshooting.de/Terminkalender diese Termine euch anschauen.
Fototermine,
Ausstellungen, Events und so weiter. Tatsächlich ein Traum. Ja, wir haben eine neue Aufgabe.
Jetzt habe ich auch die Zeit gehabt, die Kapitelmarke in die Zwischenablage zu pumpen. Es gibt eine neue Aufgabe. Und die Aufgabe wurde mal wieder vor Aufzeichnung der Sendung in dem Slack aus 3 Vorschlägen gewählt. Und die Aufgabe lautet doppelt. Sie läuft vom 3.2. bis zum 17.2. und das bedeutet, dass Sie im Zeitraum vom 3. Februar bis zum 17. Februar 2022 loszieht, neue Fotos macht zum Kontext doppelt. Wie interpretiert ihr den Begriff doppelt fotografisch? Das, was euch dann am besten gefallen hat, was ihr da gemacht habt, das ladet ihr dann hoch nach Flickr, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS doppelt. Einfach alles zusammenschreiben. HS doppelt. Ja, und dann schauen wir mal, was ihr da so einsendet. Wichtig bitte, ein neues Foto machen. Nicht in euren Fundus greifen von den letzten N Jahren. Ne? Also es geht darum, sich neu inspirieren zu lassen, neue Bilder zu machen. Genau. So machen wir das.
Na gut.
Ich freue mich drauf.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Sagen Dankeschön allen, die hier mithelfen, allen im Slack, allen, die auch übrigens auf dem Slack im HS-Fragen-Kanal auch mithelfen, Fragen zu beantworten. Das ist übrigens auch nochmal so eine Community-Geschichte, die ich immer klasse finde, was dann da an Diskussionen entsteht und so weiter. Also auch hierfür Patsche, Patsche. Und das wäre jetzt das Ende, wenn wir nicht noch eine Mail von Jürgen bekommen hätten, der da schreibt: Hallo lieber Chris, hallo Boris. Habt ihr auch so viele Silikagelbeutel mit dem Aufdruck Do Not Eat aus den vielen Corona-Schnelltests? Mhm. Ich sammle diese. Bin ich Sammlungsnerd? Warum nicht gleich in den Hausmüll? Nein.
Gute Frage.
Weil diese absolut hilfreich sind für meine alten Kameras, diversen Taschen und Fotosachen. Also Aufruf in die Happy Shooting Gemeinde: nicht wegwerfen, sondern sammeln und eure Kamerataschen trocken halten und für den Ernstfall Wassereinbruch ein paar in der Tasche haben. Liebe Grüße, Gruß Jürgen. PS und dran denken, zusätzlich zum Testen impfen und boostern lassen hilft, Leben retten. Hast du recht, Jürgen? Genau. Und das ist tatsächlich so ein alter Analog-Tipp, aber der funktioniert natürlich auch bei euren digitalen Kameras. Die kann man im Backofen aufladen. Also quasi, wenn die mal irgendwie Wasser gezogen haben, kann man die in den Backofen tun bei, keine Ahnung, 100 Grad oder so, und dann kriegt man, geht das Wasser da raus und dann sind die wieder frisch. Und davon einfach mal so ein paar in alte Fototaschen, vielleicht auch die, die man irgendwo im Keller lagert, wo es eh feucht ist, dann nimmt das über die Zeit eben die Feuchtigkeit auf. Das war's.
Guter Tipp.
Ich habe die letzten nächste Woche wieder da. Ne? Ja, du, ich werf die auch weg, weil irgendwie, ich denke da nicht dran. Aber der Jürgen hat komplett recht. Wir sind live wieder nächste Woche am 8. Februar da. Ansonsten natürlich immer 2 Tage später in der Konserve. Bis dann. Macht es gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.